Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen, euch an den Geräten, ihr, die hier seid. Schön, dass ihr ja dabei seid. Das geht, wie schon gesagt wurde, in der Reihe unsere Werte, heute um das Thema Zeugnis und Mission. Da haben wir schon ein paar Zeugnisse von vorhin gehört, in der Predigt kommt auch noch was. Und in der Predigt werde ich jetzt das in drei Teilen machen. Ich werde erst was sagen zum Thema Zeuge, Zeugnis sein, zum Thema Mission. Und das ist dann eine Hinführung auf das dritte, auf den Bibeltext aus Matthäus 28, den wir uns heute angucken wollen. Zeugnis, darum geht es. Zeugnis geben, Zeuge sein für Jesus. Und da gucken wir uns als allererstes einen Bibelvers an. Der hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, nachdem er auferstanden ist. Und er hat gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Was ist das eigentlich, ein Zeuge? Also Zeuge ist ja jemand, der sagt, was er gesehen hat, was er erfahren hat, was er weiß. Und das heißt, wir sollen Jesu Zeugen sein. Das heißt, wir sollen weitersagen, weitergeben, vorleben, was wir von Jesus wissen. Und wenn wir uns mal ein Gerichtsverfahren vorstellen, da tauchen verschiedene Personen auf. Da ist ein Angeklagter, ein Richter, ein Verteidiger, ein Staatsanwalt und eben auch ein Zeuge. Und Jesus sagt, wir sollen für ihn Zeuge sein. Das heißt, wir sollen nicht Verteidiger sein. Das heißt, wir müssen Jesus nicht verteidigen, wenn wir mit Leuten über den Glauben reden. Müssen wir nicht Wortgefechte gewinnen oder argumentieren ganz viel, sondern wir sollen Zeugen sein. Und wir sind auch nicht Staatsanwalt. Wir klagen auch nicht an. Wir sagen nicht, du hast das und das gemacht, das ist ganz verkehrt. Und wir sind auch nicht Richter. Das heißt, wir müssen auch nicht urteilen. Wir müssen überhaupt nicht beurteilen, was andere Leute sagen. Selbst wenn wir denken, das ist völlig bescheuert, was sie machen, oder das ist völlig daneben, oder die Welt ist so schlecht, wir brauchen sie nicht zu verurteilen. Nee, wir sollen Zeugen sein. Und ich frage mich manchmal, warum Gott das so macht. Er ist Gott, er hat die Welt geschaffen, er liebt die Menschen, aber er ist so wenig sichtbar. Er könnte doch viel, viel besser, es gibt viele Menschen, die kenne ihn nicht, und es wäre doch viel besser, wenn er irgendwie mit lauter Stimme vom Himmel sagen würde, ich bin Gott und ich möchte euch ewiges Leben schenken, ich möchte mit euch zusammenleben. Warum macht Gott das nicht? Warum benutzt er uns als Zeugen? Und ich denke, der Grund ist, dass wir es einfach nicht aushalten würden, wenn wir Gott direkt begegnen. Also wenn Gott so sichtbar wäre, dass wir sofort sehen würden, das ist Gott. Es gibt ein Beispiel in der Bibel, dass das Volk Israel, als sie sind in der Wüste rumgewandert, Gott hat sie da längst geführt, und der Mose geht auf den Berg Sinai, und das Volk wartet am Fuße des Berges, und da redet Gott zu Mose. Und das Ganze ist begleitet, so steht da, von einem Donnern, Posaunen sind zu hören, Blitze sind zu sehen und Rauch steigt auf. Das heißt, Gott ist da, erscheint da dem Mose, und das Volk Israel sieht das vom Weiten. Und was dann das Volk Israel sagt, das steht 2. Mose 20, Vers 18 und 19. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Gott, rede du mit uns, wir wollen hören. Aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Das scheint ziemlich heftig zu sein, Gott zu begegnen. Und das war noch das Volk Israel. Die haben vorher erlebt, dass Gott sie aus Ägypten geführt hat, dass Gott mit ihnen ist, dass Gott für sie ist. Und trotzdem sagen sie, Gott ist so groß, wir möchten dich gar nicht, wir haben Angst davor, dir zu begegnen. Das könnte der Grund sein, warum Gott nicht so deutlich zu uns spricht oder nicht deutlich so erkennbar ist. Ich weiß es nicht genau. Aber Jesus sagt auf jeden Fall, wir sollen Zeuge sein. Und das ist vielleicht auch schon Grund genug. Also, wir sollen sagen, was wir erlebt haben. Wir sollen sagen, was wir wissen. Und da finde ich ziemlich wichtig, ein Zeuge, der muss nicht alles wissen. Ein Zeuge hat immer nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit. Einen Ausschnitt dem, was er erfahren hat, was er gesehen hat. Wie im Gerichtsverfahren. Niemand erwartet, dass ein Zeuge alles weiß. Er soll einfach nur sagen, was seine Erfahrung ist, was er gesehen hat und was er weiß. Ich persönlich denke manchmal, wenn ich jetzt sage, ich glaube an Jesus, ich habe erlebt, dass Gott Gebete erhört. Und dann sagt der andere vielleicht, ja, das kann ja auch Zufall sein. So mache ich mir vorher meine Gedanken. Oder er sagt, was ist mit dem ganzen Leid in der Welt? Was soll ich denn dann sagen? Also bin ich lieber vorsichtig und sage vielleicht lieber nichts. Nein, ich muss das nicht alles erklären. Natürlich kann ich versuchen, werde ich versuchen, da Antworten zu geben. Aber wir sollen einfach nur sagen, was wir wissen, den Teil, den wir wissen, das, was wir erlebt haben. Und der Rest ist dann Gottes Sache. Da muss er dann was draus machen oder kann er draus was machen. Wir sind einfach nur Zeugen zu sein, was wir erfahren haben, was wir wissen und was wir aus der Bibel wissen, was wir erlebt haben. Ganz interessant an dieser Bibelstelle aus der Apostelgeschichte 1, Vers 8, da steht, ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Also in ganz verschiedenen Orten. Jesus hat das zu den Jüngern dort gesagt. Jerusalem ist der Ort, wo sie damals waren, also an dem Ort, wo sie schon sind. Judäa, das ist das umherliegende Gebiet. Und Samarien, das ist auch noch in der Nähe, aber das ist kulturell ganz, ganz anders. Also da müssen sie kulturelle Grenzen überwinden. Und bis ans Ende der Welt, also ganz weit weg, ganz entfernt, ganz weit weg von der Heimat, von all dem, womit sie vertraut sind. Ja, Zeuge für Jesus sein. Und wir sehen jetzt ein kurzes Video und da erzählt Silke aus dem CT ein Beispiel, was das für sie heißt, Zeuge für Jesus zu sein. So ist das, man kann Zeuge sein nicht immer so planen. Ich mache einfach weiter und dann sehen wir nachher das Video einfach zum Schluss nochmal. Okay, das war das Thema Zeuge sein für Jesus. Zweiter Punkt, der zweite Wert ist hier Mission. Mission. Ich weiß nicht, was ihr als erstes denkt, wenn ihr das Wort Mission hört. Also manche Leute kriegen da vielleicht ein schlechtes Gewissen, oder als Christen, Mission bedeutet, ich muss was tun, ich muss was für Gott machen. Ich habe einen Auftrag, vielleicht muss ich sogar Missionar werden und ins Ausland gehen. Aber wir wollen uns mal nochmal genauer angucken, was Mission eigentlich bedeutet. Das kommt ja so in der Bibel nicht vor. Das Wort Mission kommt, ja, je nachdem wie man es setzt, kommt eigentlich nicht vor. Und ich würde Mission immer mit dem Begriff Missio Dei erklären. Also wenn mich jemand fragt, was bedeutet Mission, würde ich das mit Missio Dei erklären. Das ist lateinisch, das heißt Mission Gottes oder Sendung Gottes. Und das ist wichtig, dass Mission ist nicht in erster Linie etwas, was wir machen, was wir tun, sondern Mission ist, gehört erst zu Gott, gehört zu Gottes Wesen dazu. Gott selber ist derjenige, der sendet. Er sendet sogar ja sich selber. Gott hat uns erschaffen, Gott hat die Menschen gemacht und kurz nachdem er die Menschen gemacht hat, scheint das Ganze schon wieder vorbei zu sein, scheint das mit der Menschheit ja nicht geklappt zu haben. Die Menschen haben sich nicht gehalten an das, was Gott ihnen gesagt hat. Und was sagt Gott? Gott sagt nicht, okay, jetzt ist alles vorbei, das Experiment ist beendet. Nein, die ersten Worte, die Jesus zu Adam und Eva sagt, die sind, wo bist du? Wo bist du? Das heißt, Gott hat die Menschen geschaffen. Das hat nicht so funktioniert, dass sie ihm gehorcht haben. Aber Gott verwirft sie nicht, sondern er sagt, er macht sich auf die Suche nach den Menschen. Und das zieht sich durch die gesamte Bibel hindurch, von Anfang an, durch das Alte Testament, aber auch im Neuen Testament. Gott hat das Volk Israel auserwählt und hat ihnen Gebote gegeben, hat gesagt, so stelle ich mir euer Zusammenleben vor und das meine Beziehung zu euch. Und die haben immer wieder dagegen gehandelt. Sie haben das immer wieder anders gemacht. Und eine Bibelstelle, die ist in Jesaja 65. Da steht, wie Gott sich, die drückt sehr stark aus, wie Gott denkt und wie Gott handelt. Jesaja 65, da steht, ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sage ich, hier bin ich, hier bin ich. Ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken wandelte, auf einem Weg, der nicht gut ist, nach einem Volk, das mich beständig ins Angesicht kränkt. Also Gott sagt, ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk. Und das ist so das Wesen Gottes, dass er sich ausstreckt nach den Menschen. Und das bezieht sich einmal auf das Volk Israel, als er es damals gesagt hat, wobei Gott auch schon im Alten Testament immer alle Völker im Blick hatte. Und mit Jesus hat sich das dann auf alle Völker ausgedehnt. Gott hat nämlich Jesus, seinen eigenen Sohn, einen Teil von sich, hat er gesendet auf die Erde, um den Menschen Versöhnung anzubieten, dass sie mit sich selber in Frieden kommen, aber dass sie vor allem mit Gott in Frieden kommen. Mission geht immer von Gott aus. Gott selber ist Mission. Und erst dann kommt unser Part, dann kommt unser Anteil. Also Jesus sagt im Johannesevangelium zum Beispiel, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und das, denke ich, ist das Wesentliche von Mission. Gott ist auf der Suche nach den Menschen. Gott sendet Jesus, damit die Menschen was von Jesus hören und erfahren. Gebraucht er auch uns Menschen. Also Mission ist nicht in erster Linie was wir machen, was wir tun, sondern was aus Gott selber kommt, was sein ureigenstes Wesen ist. Und darin gebraucht er uns dann. Aber es kommt ursprünglich von ihm. So viel zu Gedanken zum Thema Zeugnis und Mission. Und dann kommen wir jetzt zum Bibeltext von heute. Ich weiß nicht, ob wir jetzt das Zeugnis von Silke einspielen könnten. Nochmal ein. Okay, machen wir später. Gut, machen wir weiter. Kein Problem. Kommen wir jetzt zum Bibeltext. Matthäus 28, Verse 16 bis 20. Lese ich gleich einmal vor, wird auch eingeblendet. Was ist nur kurz, wo wir uns da gerade befinden? Was ist davor passiert? Jesus hat eine Zeit lang auf der Erde gelebt. Und viele Menschen haben gesehen, was er gemacht hat. Sie haben seine Wunder gesehen, haben das gehört, was er gesagt hat. Manche haben geglaubt, manche haben nicht geglaubt. Die Jünger, oder ein Jahr Jünger und noch andere Menschen sind ihm nachgefolgt, sind ihm schon gefolgt. Die haben ihn hautnah erlebt. Und dann wird Jesus gekreuzigt. Und ja, das scheint aus zu sein für die Jünger. Das scheint vorbei zu sein. Sie wissen gar nicht, was los ist. Und dann macht Gott aber Jesus wieder lebendig. Die Jünger wissen erstmal gar nichts davon. Sie wissen nicht, dass er lebt. Und sie sind immer noch verzweifelt. Aber da gehen zwei Frauen hin zum Grab. Und sie begegnen Jesus. Und Jesus sagt ihnen, ruft die Jünger und sagt, sie sollen mich treffen. Sie sollen nach Galiläa kommen und sie sollen mich dort treffen. Und das ist die Situation von dem Bibeltext. Matthäus 28, 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also das ist schon eine besondere Situation. Die Jünger sehen Jesus das erste Mal, nachdem er auferstanden ist. Und was machen sie als allererstes? Was passiert? Was steht da? Sie werfen sich vor Jesus nieder. Das heißt, sie sind voller Ehrfurcht. Sie erkennen, dass Jesus Gott ist. Und das finde ich auch, ist auch nachvollziehbar. Sie dachten, es ist alles vorbei und dann ist Jesus aber wirklich, der war tot und dann ist er wirklich lebendig. Das heißt, er ist wirklich Gott. Da steckt viel, viel mehr hinter, als sie vorher gedacht haben. Und dann kommt der nächste Vers und da steht, einige aber zweifelten. Da hatten welche noch Zweifel. Das heißt, die haben Jesus vorher gehört, haben gesehen, dass er gekreuzigt ist und jetzt sehen sie Jesus vor sich stehen. Und da steht nicht genau, woran sie gezweifelt haben. Ich weiß nicht, ob sie nicht wussten, ob das wirklich Jesus ist, der vor ihnen steht. Er sah wahrscheinlich auch ein bisschen anders aus. Aber ob sie zweifeln, ob das wirklich Jesus ist? Oder ob sie gezweifelt haben, ob Jesus wirklich Gottes Sohn ist? Aber ist egal, auf jeden Fall, sie haben gezweifelt. Und da steht auch noch einige, also nicht nur der Thomas oder so, wo wir an anderen Stelle von hören, sondern einige aber haben gezweifelt. Das heißt, mindestens 3 müssten das sein von diesen 11 Jüngern. Also mindestens ein Viertel der Jünger hat gezweifelt. Das finde ich ehrlich gesagt beruhigend. Da sind die Jünger, die haben Jesus hautnah erlebt, die haben Wunder erlebt, die haben gesehen, dass er Menschen heilt, sie haben gesehen, dass Jesus gestorben ist und dann steht er lebendig vor ihnen. Und was machen sie? Sie fallen nieder und dann zweifeln sie. Ja, und das finde ich beruhigend, wenn ich selber Zweifel und Fragen habe. Warum sehen wir Gott so wenig? Warum hört er nicht auf meine Gebete, so denke ich zumindest. Warum handelt er nicht? Aber es ist normal, Zweifel zu haben. Wir können Zweifel haben. Und dann, das Tollste ist dann, ja, so toll ist es ja nicht, also, das finde ich beruhigend, dass sie so gezweifelt haben. Und das Tollste ist dann aber die Reaktion von Jesus. Er sagt nicht, ja, ihr 3 oder 4 oder wie viele das auch immer waren, ihr, die ihr Zweifel habt, mit euch kann ich nichts anfangen. Geht nochmal auf die Bibelschule, macht einen Jüngerschaftskurs und erst dann kann ich euch gebrauchen. Nee, das sagt er nicht. Das, was er dann sagt, den Auftrag, den er ihnen gibt, wie er sie gebrauchen möchte, sagt er zu allen. Nicht nur zu den Glaubenshelden, nicht nur zu denen, die ja bewiesen haben, dass sie alles hundertprozentig wissen und glauben. Nein, Zweifel sind erlaubt. Und Zweifel oder mangelnder Grund, Glaube sind auch kein Grund, nicht zu gehen. Zweifel oder mangelnder Glaube sind kein Grund, nicht zu gehen. Was passiert dann noch? Was steht dann noch in dem Bibeltext? Wir springen einmal zu Versen 19 und 20. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie das zu tun, was ich euch gesagt habe. Da sind jetzt die Jünger gefragt, was zu tun. Da sind sie gefragt, was zu tun. Was sollen sie denn tun? Sie sollen hingehen. Sie sollen zu allen Völkern gehen. Und das war erstmal ja, ungeheuerlich für die. Jesus war am Anfang war für das Volk Israel da. Er hat in Israel gelebt. Dort war er da. Und jetzt sollen sie losgehen zu allen Völkern. Sie sollen sich auf den Weg machen. Das hat dann auch noch eine Zeit lang gedauert, bis sie es wirklich gemacht haben. Aber sie sollten losgehen. Ich lese gerade ein Buch von Eckhart zur Nieden. Der hat beim ERF gearbeitet, hat da einige Bücher geschrieben und war Redakteur und Hörspiele und so weiter geschrieben. Der hat hier in Tabor studiert. Der hat ein nettes kleines Gedicht geschrieben zu diesem Gehen. Wer nur zu Hause im Sessel bleibt, wird Gottes Wunder kaum erfahren. Wer sich dem Dienst des Herrn verschreibt, den wird er darin auch bewahren. Denn hinten bei Matthäus steht, dass Jesus immer mit uns geht. Die Jünger sollen losgehen. Was sollen sie dann noch machen? Sie sollen Menschen zu Jüngern machen. Das heißt, sie sollen sie taufen und lehren, was Jesus ihnen gesagt hat. Jünger Jesu werden heißt, ja, Nachfolger von Jesus zu werden. Das heißt, Jesus ganz bewusst das Leben zu geben und als Mensch zu sagen, ich gehöre nicht mehr mir selber und mein eigenes Ich ist nicht mehr das Wichtigste. Und das geschieht dann in der Taufe, dass das alte Ich stirbt und ein Mensch wird ein neuer Mensch, gehört ganz zu Gott. Das ist der Lebensbeginn, Nachfolgebeginn mit Jesus. Und das ist aber nicht nur ein einmaliges Geschehen, sondern ein lebenslanger Prozess. Und das hat Auswirkungen im Leben. Und das müssen wir immer weiter lernen. Und Jesus sagt deshalb seinen Jüngern, bringt denen bei, was ich euch, lehrt sie, erklärt ihnen, was ich euch gesagt habe. Wie man als mein Nachfolger lebt, was das bedeutet, was ich falsch mache, wie ich darin wachsen kann, wie die Jünger Nachfolger mir ähnlicher werden können. Das bringt ihn bei und das sagt ihn weiter. Das heißt, es geht in Mission, in unserem Auftrag nicht nur darum, dass Menschen ihr Leben Jesus zu übergeben, sondern dass sie auch als Christen wachsen, dass sie vorankommen. Und ich weiß nicht, was ihr für ein Bild habt für jemanden, der Missionar ist, der vielleicht in ein anderes Land gegangen ist, ob das es jemand ist, der Jesus verkündigt. Und das ist auch richtig, das gehört auch so. Haben wir auch vorhin gehört im Zeugnis. Menschen von Jesus zu sagen und dann werden sie Christen. Und es gehört aber noch mehr dazu. Es gehört auch dazu, dass wir helfen, dass andere im Glauben wachsen, dass wir mit ihnen teilen, was wir erlebt haben, was uns geholfen hat, was wir gelernt haben. Und ich kenne Missionare, die bilden Pastoren aus. Die unterrichten an einer theologischen Fakultät im Ausland. Oder ich kenne welche, die arbeiten mit Prostituierten und helfen, ihr neues Leben, neuen Beruf zu finden und da im Leben zu wachsen, im Leben zurechtzukommen. Die Kindergärten aufbauen, die Computer warten und so weiter. Das sind alles Dinge, die auch dazu gehören. Es ist einfach ein großes Spektrum, was Mission bedeutet. Und wichtig dabei ist, das ist unser Auftrag, das gehört dazu, aber das Ganze ist eingebettet, was vor und nach diesen Versen steht. Da steht nämlich, also vor diesen Sachen, was wir tun sollen, da steht im Vers 18, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und direkt nach dem, was da steht, was wir tun sollen, was unser Teil ist, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich bin jeden Tag bis zum Ende der Welt bei euch. Das heißt, wir müssen das nicht aus eigener Kraft machen, sondern Jesus hat die Macht und Jesus geht mit. Zum Abschluss, zum Abschluss noch zwei Beispiele. Ich erzähle ein Beispiel. Und zwar erzähle ich ganz kurz von einem Schotten, George Stott hieß der. Der hat im 19. Jahrhundert gelebt und der hat in der Landwirtschaft gearbeitet und er hatte mit 19 Jahren eine Knieverletzung. Und die war so schlimm, dass kurz darauf sein Bein amputiert werden musste. Das heißt, er hatte nur noch ein Bein. Und er war für 9 Monate, war er ziemlich ausgenockt und er konnte nicht viel tun. Und in der Zeit ist er Christ geworden, hat er Jesus kennengelernt und hat angefangen, mit Jesus zu leben. Und dieser George Stott hat dann mitbekommen, dass Hudson Taylor, der als China-Missionar war und die China-Inlandsmission aufgebaut hat, der hat gesehen, dass der Missionare sucht für China. Da haben sich viele Leute gemeldet und er hat sich auch gemeldet. Und der Hudson Taylor hat ihn tatsächlich mitgenommen, obwohl er gehandicapt war und nur ein Bein hatte. Was ziemlich außergewöhnlich zu der Zeit war, dass er genommen wurde. Und er ist dann nach China gekommen und er war als erster Missionar, er ist in Shanghai gelandet und ist dann als erster Christ, als erster Missionar in der Stadt Wenzhou gelandet, an der Ostküste von China. Da gab es damals noch keine anderen Christen. Und dann sind aber viele Menschen, Gott hat es geschenkt, dass viele Menschen dort Christen geworden sind. Und das hat Auswirkungen bis heute. Heute haben die Stadt hat 6 Millionen Einwohner und werden vielleicht, weiß nicht wie viel, aber bestimmt 10% der Leute sind dort Christen. Und es ist ganz sichtbar, die haben Einfluss in der Stadt. Es ist ganz sichtbar, dass dort viele, viele Christen leben. Und die haben Einfluss in ganz China, weil die ganz aktiv sind. Weil ein Mensch, weil der George Stott gesagt hat, ja, ich lasse mich senden, ich lasse mich von Gott senden. Er wurde dann mal gefragt, der George Stott, wie er denn auf die Idee gekommen ist, dass gerade er, der nur ein Bein hat, nach China zu gehen. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann nicht sehen, dass diejenigen mit 2 Beinen gehen, also muss ich wohl gehen. Aber Mission ist nicht immer das Spektakuläre. Also wir hören, finde ich, ja gern so Geschichten, wo Leute sich opfern und hingehen und alles aufgeben und dann kommen 1000 Menschen zum Glauben oder ein ganzes Volk oder was auch immer. Das passiert, aber es gab schon die ganzen Jahrhunderte, Jahrtausende ganz, ganz viele Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben. Einer und mehrere zusammen, von dem wissen wir einfach gar nicht viel. Und sie waren dann aber Zeugen. Ganz viele an ihrem Ort und ganz viele sind auch an andere Orte gegangen, wo Gott sie hingeschickt hat. Das war ein Beispiel. Jetzt kommt noch ein zweites Beispiel aus der jüngeren Missionsgeschichte. Und wir sehen ein kurzes Video von Sabine Sülzle. Die hat sie uns für diese Predigt aus Brasilien geschickt.
Hallo, ich bin Sabine und ich war bis 2019 im CT. Diese Verse aus Matthäus, die haben mich ganz besonders angesprochen auf einer Jugendkonferenz als Jugendliche. Ich hatte den Eindruck, dass Gott von mir wissen wollte, ob ich auch bereit wäre zu gehen. Und ich habe ihm dann mein Ja gegeben. Und dann bin ich ins MBS zur Ausbildung. Da hat Gott meinen Blick dann so besonders auf die Kinder in Südamerika gelenkt. Und so bin ich in Brasilien gelandet. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren wieder hier. Ich war vorher schon mal 15 Jahre hier. Und wir haben ja unter anderem auch Kindertagesstätten in den Armutsvierteln. Und da wollen wir eben ihnen weitersagen von dem Gott, der sie liebt. Und wir machen das auch in Aktion. Wir machen Sport zusammen, basteln und essen mit ihnen zusammen. Es geht ja im Moment leider nicht so. Aber wir haben viele ermutigende Beispiele. Zum Beispiel Sarah, die mit 5 Jahren hier hinkam, Jesus hier kennengelernt hat. Und jetzt ist sie 26 Jahre alt, ist eine unserer engagierten Erzieherinnen, die die Situation der Kinder ja sehr gut kennt. Ja, meine Aufgaben sind im Moment hier die Brückenfunktion nach Deutschland und auch die Unterstützung vom brasilianischen Team, organisatorisch, aber auch geistlich. Das alles kann ich nicht alleine tun. Ich habe liebe Leute in Deutschland, die für mich spenden oder die mir auch im vielen Organisatorischen helfen. Als Gemeinde dürft ihr auch gerne für mich beten oder nachfragen, spenden oder mir einfach so einen geistlichen Rückhalt bieten. Durch die Videos kann ich ja im Moment auch an euren Gottesdiensten teilnehmen. Viele Grüße, tschüss.
Ja, lass uns einfach als Einzelne, als Gemeinde Zeuge und Missionare für Jesus sein. Ganz unspektakulär. An dem Ort, wo wir leben, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, ja, Zeuge für Jesus sein. Sagen, was wir selbst erlebt haben oder wissen. Und auch, was wir, auch wenn wir Fragen oder Zweifel haben. Und lass uns auch andere unterstützen. Und wie Sabine das eben gesagt hat, und wir haben auch mit CT noch andere, mit denen wir verbunden sind, die im Ausland auch tätig sind. Und lass uns die unterstützen, die selber gegangen sind, durch Gebet, Finanzen, mal eine E-Mail schreiben und so weiter. Und lass uns auch Gott fragen, ob er uns vielleicht an einem anderen Ort haben möchte, ob er möchte, dass wir losgehen. Und auf jeden Fall gilt, ja, die Macht liegt bei Jesus und er wird immer bei uns sein, egal, ja, wo wir hin sind, hingehen oder wo wir sind. Und lass uns jetzt noch das Video gucken von der Silke.
Hallo, mein Name ist Silke Riedesel. Ich bin Krankenschwester und seit circa 20 Jahren im Christustreff. Die Frage lautete, wie lebe ich als Zeuge im Alltag? Mir ist es wichtig, seitdem ich Jesus kennengelernt habe, tief in meinem Herzen, das ist ganz wichtig, authentisch zu leben und wahrhaftig zu leben. Und auch zu spüren und zu erkennen, was dran ist, wann es dran ist, was zu sagen. Vor ein paar Tagen ging es mir so, dass ich hier saß und auch ängstlich war, wie der Dienst wird auf Stationen. Es ist sehr herausfordernd gewesen in letzter Zeit. Sehr viel Arbeit, wenig Personal. Und ich saß hier und habe 2 Freunde gebeten, dass sie für mich beten. Und dann bin ich auf Arbeit und es war ein super guter Dienst. Am nächsten Tag habe ich mit einer Kollegin gesprochen. Wir unterhielten uns und sie fragte mich, wie ich das eigentlich immer mal so schaffe, so gelassen zu sein und sicher zu wirken. Und ich sagte ihr, weißt du, das ist nicht immer so. Ich habe auch Angst und viele Dinge, die mir auch Mühe machen. Aber ich habe meinen Glauben und ich habe auch 2 Leute gebeten, die für mich beten. Und so kamen wir da ganz gut ins Gespräch und sie schaute nur und ja, es war einfach ein guter Augenblick in diesem Moment. Und so gibt es immer wieder kleine Dinge, die mich bewegen, auch mit Patienten, dass ich einfach schaue, was auf dem Tisch ist, dass ich da ins Gespräch komme mit denen über Bücher, dass ich alte Lieder singe. Ja, so Kleinigkeiten, das ist mir eben ganz wichtig.